Ja, grüezi miteinander. Danke vielmals für die schöne Einladung und für die schöne Einführung. Soll ich lieber Deutsch sprechen oder gibt es jemanden, der keinen Dialekt versteht? Dann stelle ich wieder auf Dialekt um, weil ich nämlich auch zuerst in Dialekt lese. Das mache ich noch nicht lange, dass ich Dialekt schreibe. Und die allererste Publikation aus Dialekt ist in der Orte Opla Literaturzeitschrift, wo Literatur aus der Innerschweiz drin ist. Und ich denke, wahrscheinlich bin ich auch wegen dem eingeladen. Voilà. Also ich schreibe viel. Ich bin sehr häufig in der Bahn unterwegs und schreibe, also höre viel in der Bahn, höre, was die Leute reden. Und von dem her lese ich Ihnen Text aus der Bahn. In der Bahn. Wie das jetzt auch schon dunkelt hat. Aber es war schön. Auch sinnig schön. Und das Essen war verrückt gut. Ist jetzt das aber auch schön. Der längste Tag ist eben schon lange vorbei. Wo wir jung waren, hatten wir Freude, wenn es früh dunkelt hat. Wir mussten eben auch so lange Äpfel auflesen. Auch sinnig schön ist es gesehen heute. Gell? Jetzt nachtet es schon ein. Ein anderes im Bus. Ich habe jetzt immer Schmerzen. Wenn man auch so wüsste, weisst du. Um gewisse nichts herum kommt niemand. Gut, weiss man nicht aus, weisst du. Man wüsste ja nicht mehr ein und aus. Man kann nicht wissen, wenn man an die Reihe kommt. Die Schmerzen wären ja noch auszuhalten. Aber dass man nicht weiss, was noch kommt, weisst du. Und dass man auch noch froh ist, wenn man es nicht weiss. Weiss. Wenn man es auch so wüsste. Aber es weiss niemand nichts, weisst du. Wegen dem kannst du die Nacht nicht schlafen. Und wer weiss ist, und wer weiss ist, weisst du? Und nochmal in der Bahn. Und grüssen tun sie auch nicht. Seit ich dieser die Wäsche rausgezehrt habe, grüsst sie mich sowieso nicht mehr. Aber es war schliesslich mein Wäschtag. Sie hat mich ja fragen. Wenigstens fragen hat sie mich können. Es wäre das Minimum gewesen und es regt mich auf, dass die Leute im Stegenhaus reden. Und die Gaufen gehen untertags Steg auf und Steg ab mit diesen Rollschuhen. Das sind in Gottes Namen Familien, die sich nicht anpassen wollen. Das sind einfach Leute, die nicht hierher passen. Leute, die für sich sein wollen. Ich habe sie der Verwaltung gemeldet. Drei Kinder haben sie, drei schwarze Kinder. Mein Mann hat gesagt, es seien nicht alleine Kinder, aber sie schütten in der Wäschküche. Und dann erscheint demnächst eine Anthologie zum Thema Geld. Also jetzt werden auch Schriftsteller gebeten, zum Thema Geld sich zu äußern. Und ich lese euch den Text, wo demnächst eben im Zeitglocken Verlag erscheint das Buch. Wo aber diverse Autoren mitgeschrieben haben. Ich habe nur einen Text. Und der heisst, das Geld bleibt in der Familie. Manchmal träume ich von der Geldbörse meines Vaters. Ganz unvermittelt taucht sie auf und jedes Mal erwache ich nach solch einem Traum und staune, wie lebendig dieser Gegenstand über all die Jahre geblieben ist. Ein speckiges, unglaublich abgegriffenes, grau gewordenes Ding, brüchig an den Kanten, das im Laufe der Jahre die Wölbung der rechten Hinterbacke meines Vaters angenommen hatte, da er seine Geldbörse immer in seiner Hose trug. Immer. Werktags in seiner Stallhose, seiner Überhose, seiner Försterhose, sonntagvormittags in seiner Kirchenanzugshose und sonntagnachmittags in seiner abgetragenen Anzugshose. Dick war diese Geldbörse und schwer von all den Münzen und den zwei Schlüsseln, die darin in einem Extrafach verstaut waren. Zweimal die Woche zählte der Vater mittags 1,70 Franken aus dieser Geldbörse auf den Tisch, schob mir das Geld zu, wortlos, und ich ging los und holte eine Schachtel Villiger Export für ihn im benachbarten Restaurant. Unsere Mutter bekam 150 Franken Haushaltsgeld im Monat. An unserem Tisch saßen mindestens 10 Personen. Die Milchzahlung fand immer am 15. des Monats statt. Im Dorfrestaurant hing dann ein Schild an der Eingangstür: Heute Milchzahlung. Der Käser zahlte alle Bauern bar aus. Am ersten Sonntag nach dem 15. musste ich, seit ich richtig schreiben und gut rechnen konnte, mit dem Vater in die schöne Stube. Er diktierte mir in ein hochformatiges waldgrünes Kassabuch, was es in die Rubriken Einnahmen und Ausgaben zu schreiben gab. Dann füllte ich das gelbe Büchlein der Post aus, Vater legte Geldscheine hinein und fuhr anderen Tags mit dem Traktor zur Post und hinterher zur Bank. Zweimal im Jahr nahm er auch unsere schweren Volksbank-Sparkassen mit, die zwar Münzen schluckten, sie aber trotz langwierigen Manipulierens mit spitzen Gegenständen nie mehr ausspuckten. Die Schlüssel zu den Sparkassen verwahrte der Vater. Sie lagen in der gleichen verschlossenen Schublade wie das Kassabuch und jene Dinge, die wir nie zu Gesicht bekamen. Schriftliche Angelegenheiten, sagte mein Vater, wenn ich ihn fragte, was sonst noch in der Lade sei. Den Schlüssel dazu bewahrte er in seiner Geldbörse auf. Nach seinem Besuch bei der Bank zeigte er uns unsere nachgetragenen Sparhefte und legte sie dann neben das Kassabuch ins Stubenbüffet. Am Jahresende rundete er die Sparbeträge seiner 7 Kinder auf. Und am Tag, bevor wir heirateten, beim ersten Versuch natürlich, händigte er jedem von uns das eigene Jugendsparheft aus, von ihm tags zuvor ein letztes Mal aufgerundet, kräftig. Wöchentliches Taschengeld bekamen wir als Kinder nie. Manchmal mussten wir Geld in die Schule mitbringen, für die Schulreise, für die Wolle oder den Stoff im Handarbeitsunterricht, für die Schulsuppe. Mutter schaute ein wenig sorgenvoll, wenn wir uns mit solchen Anliegen an sie wandten, griff aber meist zum Hühnergeld, das sie in einem silbrigen Pokal des Kegelclubs aufbewahrte und gab uns den Betrag. Über das Hühnergeld durfte sie frei verfügen. Die Hühner waren ihre liebsten Tiere und die einzige jährliche Anschaffung, über die sie sich Wochen im Voraus Gedanken machte, bevor der Hühnerwagen auf dem Hofplatz vorfuhr und der Hühnerhändler mit ihr ins Geschäft kam. Als wir ein wenig älter waren, mussten wir in den langen Ferien auf dem Hof helfen. Wenn die Firma Hero am Ende der Saison mit meinem Vater abgerechnet hatte, bekamen alle von ihm ein Geld. Die Mutter, der Knecht und die beiden Sommerknechte und auch die Kinder bekamen ein Geld, abgestuft nach Alter. Das Geld ging direkt in die Sparkasse. Ich habe mir als Kind nie Gedanken gemacht darüber, ob wir reich oder arm waren. Die Mutter tat mir manchmal ein wenig leid, wenn sie am 13. des Monats kein Aromat oder keine Suppenwürfel mehr kaufen konnte und sich darüber beklagte. Aber wir kamen bestens ohne Aromat, dafür mit Gemüse oder Hühnersuppe über die Runden, und Gemüse, Fleisch und Milch gab es im Überfluss. Und Blumen gab es und Bäume, hochstämmige Obstbäume und den großen Nussbaum und seinen kleinen Bruder gab es und Getreidefelder und viele Tiere und so viel Gras und Heu und die Gerüche und die Geräusche, gebunden an den Lauf der Jahreszeiten. Es gab die Astern, die Lupinen und dann war wieder der 15. und Milchzahlung und Mutter konnte wieder Aromat kaufen und Suppenwürfel. Und als ich eigenes Geld verdiente, brachte ich ihr diese Dinge mit, wenn ich meine Eltern besuchte. Aromat, Beutelsuppen, Senf, Mövenpick, Kaffee, Vakuum verpackt, darüber freute sie sich am meisten. Die beiden Dorfläden gab es nicht mehr. Einmal habe ich für meinen Vater auf dem Markt in Florenz eine Geldbörse aus schwarzem Leder gekauft. Er hat sie erst benutzt, als er als 77-Jähriger seinen Hof verkaufte und das Land verpachtete. Als er starb, beinahe 90 Jahre alt war er geworden, lagen im Stubenbüffet stapelweise Hunderternoten, auf denen der heilige Martin einen Mantel zweiteilte. Wir legten die Geldscheine auf den Boden aus und betrachteten sie wie Bilder. Wir behielten sie, weil keine Bank uns auch nur einen einzigen Franken dafür geben wollte. Viel später hat meine Schwester ihren Stapel auf eBay versteigert. Weiter befand sich in Vaters Nachlass ein Aktienpaket einer Grastrocknungsanlage, zahlreiche Goldvreneli, abgepackt in kleine, mit unserem Vornamen beschriftete Leinensäckchen und diverse Sparhefte. Ich suchte wochenlang nach seiner alten Geldbörse, aber sie blieb verschollen. Immer am 26. des Monats bezahle ich alle meine Rechnungen per E-Banking, denn die Milchzahlung ist verschoben worden und findet nun stets am 24. statt. Das der Geldtext. Habe ich noch fünf Minuten? Okay. Dann lese ich Ihnen noch den kleinen Anfang von meines letzten Romans, Was uns blüht. Eine Geschichte über zwei Generationen und in zwei Ländern stattfindend. Einerseits in einer Stadt in der Schweiz, nicht genau bezeichnet, und andererseits in Island. Das ist der Anfang. Ein junger Mensch findet sich in Reykjavik. Was uns blüht. Schneidender Wind zerrt an mir. Im Schneegestöber warte ich auf meinen Freund Hilla, der mir beim Umzug behilflich sein wird. Schon zum fünften Mal sehe ich um, seit ich in Reykjavik lebe. Bald 2 Jahre sind es nun her, und stets habe ich in Zimmern von Studenten gewohnt, die ein Semester im Ausland verbrachten, meist in den USA. Während ich mich hier noch immer im Ausland wähne. Natürlich ist mir die Insel schon ein wenig vertraut, aber bedingt durch die ständigen Umzüge bin ich immer noch nicht ganz angekommen. Mein Zustand fühlt sich an wie ein lang andauernder Jetlag. Oft bin ich müde und erschöpft, aber hellwach. Nun stehe ich vor dem Haus mit der winzigen Kellerwohnung, in deren einen Hälfte ich gewohnt habe, vor mir alle meine Besitztümer aufgetürmt, schnell und unsystematisch in Taschen verpackt. Ich rauche und blicke zu den hektischen Wolken am Himmel, die vermutlich ganze Ladungen an Schnee enthalten, der schnell wieder schmelzen wird. Dann versuche ich, mit dem Fingernagel den Kleber neben der Klingel zu lösen. Farb steht drauf, in Großbuchstaben. Ich selbst habe vor 4 Monaten meinen Vornamen hier angebracht und nun gelingt es mir nicht mehr, ihn zu entfernen. Ein scharfer Schmerz fährt mir unter den Daumennagel, als ich noch einmal versuche, eine Ecke von der Mauer zu lösen. So vertieft bin ich in die Klauberei, dass ich Hilars Auftauchen erst wahrnehme, als er seinen klapprigen Wagen auf dem Gehsteig parkt. Er steigt aus, blickt auf meine Ware, wickelt sich einen Schal um den Hals und sagt, ist das alles? Ich nicke. Er klappt die hintere Sitzbank des Autos hinunter, fegt ein paar leere Dosen zur Seite und wir beginnen mit dem Beladen des Hecks. 3 Fahrten sind es geworden, von der alten zur neuen Bleibe, und nicht nur ich erhoffe mir, dass sie diesen Namen verdient. Auch Alma, meine Mutter, möchte, dass ich mich endlich richtig installiere, wie sie es nennt. Sie will mich sogar stärker unterstützen, damit ich sesshafter werde. Übersetzt heißt das, damit mein Studium zielstrebiger verläuft. Meine Eltern haben sich vor einigen Monaten getrennt. Seitdem muss ich vor mütterlichen Ferndiagnosen meines Lebens hier auf der Hut sein. Umgezogen mit lauter Taschen, aus dem westlichsten in das östlichste Ende der Stadt, von einer halben Kellerwohnung in eine ganze. Auf der ersten der 3 Fahrten hatte ich das Gefühl, als hätte Hila seinen Kompass verloren, obwohl er behauptet, Reykjavik wie seine Hosentasche zu kennen. Mir fiel auf, dass er sonderbare Umwege fuhr. Als ich ihn darauf ansprach, nickte er und gab mir recht. Er wolle eine Adresse checken. Er habe gestern ein Mädchen kennengelernt, das in der Gegend von Artunsholt wohne. Chala, rote Wangen und schwarzes Haar, ein Wesen wie aus den Schweizer Alpen. Sähst du sie, sagte er, du würdest gleich Heimweh bekommen. Wir lachten. Über die Schweizer Alpen wusste Hilla so wenig wie ich über Heimweh, und bis jetzt hatte ich vermutet, er wisse auch über Mädchen nicht allzu viel. Chala habe ihr liebstes Kleid getragen, Das habe sie ihm ziemlich bald erzählt und ihn gefragt, ob es ihm gefalle. Ihm habe nicht nur das Kleid gefallen, sagte er und spähte dazu angestrengt hinaus, obwohl die Chancen ziemlich klein waren, dass Challa ausgerechnet an einem Dienstagvormittag um 11:15 bei heftigem Schneefall durch die Gegend spazierte. Zudem wäre es mir lieber gewesen, Hilla hätte auf den Verkehr geachtet. Alle Mädchen hier sind schön, habe ich gesagt, immer noch verwundert über meinen Freund, der mir gegenüber das erste Mal Interesse an einer Frau bekundete und sich sogar an ihr Kleid erinnern konnte. Sonst spricht er stets mit einem dunklen Ernst darüber, wie wenig einem das Leben zu bieten habe. Dankeschön.
Das war Therese Roth-Hunkeler, aufgenommen am 24. September an den Appenzeller Literaturtagen 2011 in Wald.